Ja, wäre das mit der Altersabhängigkeit der PSA-Werte nicht schon kompliziert genug, kommt tatsächlich hinzu, dass zum Beispiel nach Reizung der Prostata die PSA-Konzentrationen im Blut deutlich ansteigen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PZ nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit unserem Senior-Editor Theo Dingermann. Hallo Theo.
Hallo Laura.
Heute in der Folge soll es um den PSA-Wert gehen. PSA steht für das prostataspezifische Antigen, das eine gewisse Rolle als Prostatakrebsmarker spielt. Allerdings gibt es bei diesem Wert so einige Tücken, über die uns Theo heute aufklären wird. Theo, kannst du uns erklären, wie das prostataspezifische Antigen denn aus biologischer bzw. chemischer Sicht aufgebaut ist und warum zu viel PSA im Blut möglicherweise auf Krebs hindeuten kann?
Ja, also das prostataspezifische Antigen, das auch als Semenogelase in Anlehnung an das natürliche Substrat dieses prostataspezifischen Antigens, nämlich Semenogelin 1 bezeichnet wird, ist eine typische Serinprotease, also ein Enzym. Und dieses Enzym ist dem Ejakulat des Mannes in Konzentrationen von bis zu 3 Milligramm pro Milliliter beigemengt, um das Ejakulat zu verflüssigen. Allerdings kommt PSA auch in Konzentrationen, die normalerweise um 6 Zehnerpotenzen geringer sind als die im Ejakulat des Mannes, im Blut vor. Diese Größenordnung liegt dann also im Nanogramm pro Milliliter Bereich. Und hier wird es als tumorbezogener Biomarker diagnostisch verwendet.
Ich habe mal gelesen, es gibt irgendwie Gesamt-PSA, freies PSA. Ist das diagnostisch relevant und wo ist der Unterschied?
Ja, tatsächlich liegt das prostataspezifische Antigen sowohl in freier Form als sogenanntes FPSA, also frei vorliegendes PSA vor und in gebundener Form komplexiert an zum Beispiel Alpha-1-Antikymotrypsin und da wird es dann als komplexiertes CPSA bezeichnet. Bei der Regeluntersuchung wird jedoch nicht zwischen diesen beiden Formen unterschieden. PSA wird als Gesamt-PSA, also als totales PSA oder TPSA gemessen und auch entsprechend angegeben.
Welche Werte gelten denn überhaupt als unauffällig, Theo? Gibt es überhaupt Richtwerte, die für jeden Mann gelten? Und kann man denn überhaupt von normal sprechen beim PSA-Wert?
Nun, die PSA-Werte können tatsächlich sehr variabel sein, was ihre Interpretation erschwert. Zudem müssen wir uns ganz aktuell an neue Grenzwerte gewöhnen, die erst in den letzten Tagen als Zwischenresultat einer sehr großen Studie, der Probase-Studie, publiziert wurden und auf einem Kongress vorgestellt wurden. Bekanntlich hängen die PSA-Werte stark vom Alter ab. Bisher galten PSA-Werte von unter einem Nanogramm pro Milliliter in jüngeren Altersgruppen als normal oder sagen wir besser als unauffällig. Bei Männern ab 60 Jahren wurden Konzentrationen von bis zu 4 Nanogramm pro Milliliter noch als unauffällig angesehen. Und bei Männern unter 60 Jahren sollten die PSA-Konzentrationen nicht einen Wert von 2,5 Nanogramm pro Milliliter überschreiten. Als Konsequenz der neuen Zwischenauswertung der sogenannten Probe-Studie wurden die Werte nun angepasst. So gelten Männer mit einem PSA-Wert von unter 1,5 Nanogramm pro Milliliter als Männer mit einem geringen Risiko. Diese sollten sich nach 5 Jahren einem erneuten Test unterziehen. Männer mit einem PSA-Wert zwischen 1,5 und 3 Nanogramm pro Milliliter gelten als Männer mit einem mittleren Risiko. Sie sollten sich nach 2 Jahren erneut untersuchen lassen. Und Männer mit einem PSA-Wert von mehr als 3 Nanogramm pro Milliliter gelten als Hochrisikopatienten. Ihnen sollte ein MRT-Scan und eine Biopsie angeboten werden.
Jetzt kann es ja aber auch vorkommen, dass der Wert erhöht ist, obwohl gar kein Krebs vorliegt. Welche alternativen Ursachen gibt es denn, die den PSA-Wert erhöhen können, Theo?
Ja, wäre das mit der Altersabhängigkeit der PSA-Werte nicht schon kompliziert genug, kommt tatsächlich hinzu, dass zum Beispiel nach Reizung der Prostata die PSA-Konzentrationen im Blut deutlich ansteigen. Und diese Reizungen, die können entweder durch mechanische Beanspruchung erfolgen, also beispielsweise während einer Untersuchung der Prostata oder auch durch eine intensive Fahrradtour, wenn die Prostata so richtig schön durch einen harten Sattel massiert wird gewissermaßen. Aber sie können auch erhöht auftreten durch pathologisches Geschehen, zum Beispiel im Rahmen einer Prostatahyperplasie oder einer Harnwegsentzündung.
Das heißt, ein erhöhter Wert spricht ja nicht zwangsläufig für Krebs, aber schließt jetzt ein unauffälliger PSA-Wert Krebs denn zuverlässig aus?
Sagen wir es so, der PSA-Wert, so wie er im Analyseprotokoll aufgeführt ist, sagt zunächst einmal wenig aus. Das ist keine gute Nachricht.
Das ist doof.
Das sind also wirklich keine guten Voraussetzungen für einen Biomarker, mit dessen Hilfe ein Verdacht auf einen Tumor erhärtet oder ausgeräumt werden soll. Hinzu kommt, dass selbst ein niedriger PSA-Wert, also ein PSA-Wert unter einem Nanogramm pro Milliliter, eine bösartige Tumorerkrankung nicht sicher ausschließt. Am besten eignen sich die PSA-Werte als Verlaufsmarker im Rahmen einer Tumortherapie.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu den falsch positiven Ergebnissen. Das ist ja sicher mit ein Grund, warum die Krankenkassen die Bestimmung des PSA-Wertes nur in zwei Fällen bezahlen. Und zwar einmal zur Verlaufskontrolle bei Patienten mit Prostatakrebs oder zur Abklärung eines auffälligen Tastbefundes der Prostata. Wie oft kommt es denn durch eine PSA-Wertbestimmung zu einer Überdiagnose, Theo?
Dazu möchte ich auf die Daten einer großen älteren Studie zurückgreifen. Basierend auf diesen Daten findet man auf den Seiten zu Gesundheitsinformationen des IQWiG ein sehr schönes Rechenbeispiel. Dort wird Folgendes vorgerechnet. Wenn 1000 Männer zwischen 55 und 69 Jahren über 16 Jahre an der PSA-Früherkennung teilnehmen, sind folgende Ergebnisse zu erwarten. Bei etwa 620 Männern sind die Werte unauffällig. Bei etwa 380 Männern wird ein erhöhter PSA-Wert gefunden. Die meisten dieser Männer lassen sich dann Gewebe aus der Prostata entnehmen, um das Organ auf Krebszellen zu untersuchen. Bei etwa 250 dieser Männer wird in der Biopsie dann doch kein Prostatakrebs gefunden. Der PSA-Test hat falschen Alarm geschlagen. Bei etwa 130 Männern mit auffälligem PSA-Wert werden Krebszellen tatsächlich gefunden. Je nach Größe und Aggressivität des Tumors kommen verschiedene Behandlungen in Frage, in der Regel aktive Überwachung, Strahlentherapie oder Operation. Bei bis zu 60 dieser Männer wäre der Krebs ohne Früherkennung nie aufgefallen und hätte zu Lebzeiten nie Probleme verursacht. Bilanziert man den Nutzen und den Schaden eines PSA-Screenings, so ergibt sich als Nutzen, wenn 1000 Männer am PSA-Screening teilnehmen, werden etwa 3 von ihnen davor bewahrt, Metastasen zu entwickeln und am Prostatakarzinom zu sterben. Betrachtet man die negative Seite dieser Analyse, so muss man konstatieren, dass durch das Screening auch Tumoren und Zellveränderungen entdeckt werden, die sich sonst nie bemerkbar gemacht hätten. Bis zu 60 von 1000 Männern, die an der Früherkennung teilnehmen, erhalten eine Überdiagnose und vielleicht eine unnötige Behandlung. In der Zwischenauswertung der neuen Probe-Studie wurde eine ähnliche Rechnung aufgestellt. Von den mehr als 20.000 45-jährigen Männern, die für die Studie rekrutiert und als Männer mit geringem Risiko eingestuft wurden, erhielten zum jetzigen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Zwischenauswertung, 12.517 ihren zweiten PSA-Test im Alter von 50 Jahren. Nur 1,2% von ihnen, insgesamt waren das 146 Männer, wiesen danach hohe PSA-Werte von über 3 Nanogramm pro Milliliter auf und wurden zur MRT und Biopsie überwiesen. Nur bei 16 dieser Männer wurde anschließend Krebs festgestellt. Dies entspricht nur 0,13% der Gesamtkohorte. Daraus schließen die Studienautoren, dass die Prävalenz von dem Screening entdeckten aggressiven Prostatakarzinomen bei 45-jährigen Männern sehr niedrig ist. Andererseits, und das ist keine gute Nachricht, erwies sich auch ein Abtasten der Prostata als nicht wirksam für die Früherkennung eines Prostatakarzinoms.
Das heißt, im Endeffekt haben statistisch gesehen, zumindest nach der alten Studie, nur 0,3% der Männer, die das Screening durchführen lassen, einen echten medizinischen Mehrwert. Nach der neuen Studie sind es ja sogar noch weniger. Da sind es sogar nur 0,13%. Mit Blick auf diese Zahlen, Theo, für wen empfiehlt sich denn überhaupt eine Bestimmung des PSA-Werts?
Das Geschilderte hier klingt vielleicht sehr negativ. Ja. Man muss bedenken, dass wie immer auch beim Prostatakarzinom gilt, Vorsorge und Früherkennung sind im Prinzip gut. Ja. Aber wer sollte das tatsächlich machen? Nun, zum einen bei familiärer Vorbelastung, also wenn in der Familie ein Prostatakarzinom bereits diagnostiziert worden ist, dann sollte man wirklich an einem Prostata-Früherkennungsprogramm teilnehmen, und zwar bereits ab 40 Jahren. Denn wenn bei einem engen Verwandten Prostatakrebs oder Vorstufen dieser Krankheit diagnostiziert wurden, ist das eigene Erkrankungsrisiko deutlich erhöht. Wer sich grundsätzlich für Prostatakrebsvorsorge entscheidet, der sollte dies mit etwa 45 Jahren beginnen. Weitere Untersuchungen erfolgen dann im Abstand von einem Jahr. Diese Untersuchungen zahlen auch die Krankenkassen. Nun, bei diesen Untersuchungen tastet der Arzt oder die Ärztin die Prostata und die Lymphknoten ab, untersucht die äußeren Geschlechtsorgane und fragt nach etwaigen Gesundheitsauffälligkeiten. Darüber hinausgehende Untersuchungen, also auch die Bestimmung der PSA-Konzentrationen, erstattet die Krankenkasse in der Regel nicht.
Lieber Theo, vielen Dank für die differenzierte Darstellung. Ich denke, aus dieser Folge konnten wir alle noch was lernen. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge von PZ Nachgefragt. Tschüss.
Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.